Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir möchten heute etwas lernen über die Begrifflichkeiten. Ich lese und höre immer wieder Säure-Basenhaushalt. Und was ich immer noch mehr höre, ist das Wort übersäuert. Du bist übersäuert, du bist übersäuert. Und in der Schulmedizin kennt man dieses Wort übersäuert eigentlich gar nicht. Und ich möchte das einfach mal diskutieren. Was heißt übersäuert? Was heißt Säure-Basenhaushalt? Und ich möchte das von einer Ernährungsexpertin hören, wo Sie ganz bestimmt auch schon kennen. Es ist unsere Laura Koch, die Expertin aus der Zürich und Innerschweiz. Oder wo ist das eigentlich, das zweite Ortschaft?
Ostschweiz.
Ostschweiz. Ah ja, genau, im Wallensee, hä? Genau, im Wallensee. Und jetzt haben Sie auch schon gesehen, Laura Koch ist da. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Laura.
Hallo, Alexander.
Komisches Intro gewesen. Ja, das ist spontan.
Ja, ist doch gut.
Ja, ja, genau.
Es ist auch nicht ganz einfach. Ich bin jetzt wirklich zwei Standorte verteilt und Ostschweiz, Zürich. Aber ja.
Aber alles mit Gründen natürlich. Ostschweiz eben speziell wegen Fastenkuren auch mit Patienten zu begleiten.
Passt vielleicht gar nicht so schlecht mit dem Einstieg.
Ah ja, stimmt.
Weil wir da ja auch eine Art Entsäuerung machen. Ist natürlich schon fast ein K.O.-Begriff in der Schulmedizin. Ich habe damals im Studium meine Dozentin, Ärztin gefragt, ja, was ist denn mit Übersäuerung? Kann es sein, dass Menschen übersäuern? Was bedeutet das? Können wir das regulieren? Und sie hat das dann so beantwortet, dass sie gesagt hat, ja, nein, das übernimmt unsere Niere, die kontrolliert das und sie scheidet die Säuren dann schon aus und das gibt's nicht oder so. Und dann bin ich eben nach Zürich in das Institut für integrative Naturheilkunde und habe da ein Praktikum gemacht bei Sibyl Binder und sie ist wirklich auf dem Bereich auch schon sehr lange tätig. Sie ist auch Ernährungsberaterin und hat sich in verschiedenen Richtungen eben komplementärmedizinisch auch weitergebildet und habe von ihr viel, viel lernen dürfen, meine Mentorin. Und habe sie dann natürlich auch gefragt, was sagst du dazu? Und dann hat sie mir diese Geschichte mit dem Pischinger Raum erklärt. Es gab den Alfred Pischinger, der hat dieses Interstitium ein bisschen auseinandergenommen. Interstitium ist in der Medizin ein Begriff. Das ist das Zwischenzellgewebe, eigentlich alles, was zwischen den Zellen so abläuft. Und ein ziemlich wichtiger Raum, weil der verbindet Scheitel und Sohle. Also jede Zelle ist da durch dieses System verbunden und wir haben ein Milieu, ein Elektrolytmilieu, ist eigentlich wie Wasser, das sich da befindet, was dem Meerwasser sehr ähnlich ist. Mhm. Ich sage immer, vielleicht ist das auch eine Erinnerung oder so ein Überbleibsel von woher wir vielleicht ursprünglich gekommen sind. Mhm. Auf diesem blauen Planet haben wir immer noch ein bisschen Blau in uns drin.
Auch der Meinung, ja.
In dieser Zwischenzellmatrix.
Ja. Auch die Mineraliengehalt des Blutes entspricht ja auch dem des Meers.
Ja, das ist echt spannend. Und wenn eben diese Elektrolyte sich verschieben, das ist das, was bei einer Bindegewebsübersäuerung, man müsste es vielleicht so definieren, weil eine Azidose in der Medizin im Blut toxisch, also tödlich ist und natürlich sehr, sehr selten in Akutfällen der Fall sein kann oder auch eine Alkalose. Beides ist nicht gut und unser Blut kontrolliert den pH-Wert ja unheimlich genau. Also da sind wir im pH-Wert zwischen 7, sind es 3, 4 oder so. Also es ist sehr, sehr eng. Also Komastellen, die da nicht verschieben dürfen, weil es sonst toxisch wird und die Zellmembran, die Spannkraft der Zellmembran und der Erythrozyten sonst zerfallen würde. Also es ist wäre katastrophal.
7,3 bis 7,4, glaube ich.
Ja, genau. Und das ist auch wichtig und richtig. Und sie hat mir dann erklärt, dass es eben, wir haben die Zelle und wir haben das Blut und die Zelle muss genährt werden vom Blut im kapillaren System. Eigentlich findet der Austausch statt, also das feinste Geflecht und dort wird die Nährstoffe und der Sauerstoff zur Zelle gebracht und Stoffwechselendprodukte wie Laktat, CO2, Wasser gehen über diesen Raum wieder zurück zum Blut und werden dann natürlich auch abgeatmet, CO2 und ausgeschieden, Säuren zum Beispiel und freie H+-Ionen etc. Und jetzt haben wir die Zelle und das Blut und die Zelle muss stabil bleiben in ihrem pH-Wert, weil sie sonst nicht mehr funktionsfähig sein kann. Also der Körper schaut, dass da Stabilität herrscht und wir haben das Blut, was stabil sein soll. Und wenn wir jetzt aber in einem Zustand sind, wo wir nicht mehr so effektiv Säure ausscheiden, das heißt oberflächlich atmen, die Niere belastet ist. Vielleicht trinken wir zu wenig, vielleicht haben wir noch die Leber belastet wegen Medikamenten und so weiter. Dann kann es zu einer Akkumulation dieser Stoffwechselendprodukte kommen. Man hat das früher Schlacken genannt, das ist eigentlich ein Unwort, weil es sind genau genommen wirklich diese Stoffwechselabfallprodukte. Also wenn wir Energie verbrennen, dann entsteht natürlich auch Abgas. Also physikalisch muss da was umgewandelt werden. Und dieses Abgas, wenn wir im Stress sind, wird das nicht abtransportiert und darf aber nicht im Blut sich zwischenlagern und auch nicht in der Zelle, weil sich da der pH-Wert sonst verschieben würde. Also was macht der Körper? Er macht dann ein Zwischendepot. Und das ist dieser Pischinger Raum, dieser Zwischenzellgewebe, wo sich eben alles trifft. Auch die Nervenendungen treffen sich da, das Lymphsystem endet da und der Sauerstoffaustausch findet da statt. Und wenn wir schon über Säuerung sprechen, dann ist es wirklich diese Ansammlung von Stoffwechselendprodukten in gasförmiger oder stofflicher Form, die sich da ablagern wie eine Mülldeponie. Und dieses Geflecht, dieses Protein-Eiweiß-Geflecht, was sich da drin befindet, sich anfängt aufgrund der pH-Wertverschiebungen auch zu umstrukturieren. Und das ist dann, das bemerken die Leute dann, wenn es zum Beispiel, wenn sie in die Oberschenkel kneifen und es unangenehm ist oder sich beim Drüberstreifen schmerzhaft ist. Das sind eigentlich die Nervenendungen, die in diesem Säurenmilieu gereizt, viel schneller gereizt werden und dann die Information hochschalten.
Beweglichkeit nimmt ab.
Genau. Man fühlt sich häufig auch nicht so wohl in der Haut, sagen die Leute dann. Auch ein Merkmal ist, dass sie viel Talg produzieren, weil versucht wird, dann über die Haut zu entgiften, diese Säuren loszuwerden. Mhm. Mundgeruch zum Beispiel auch kann auch etwas sein oder auch Verdauungsbeschwerden. Wir haben deine Mutter eben gefragt, ob sie übersäuert ist, und sie hat gesagt, sie merkt das, wenn sie die Verdauung, sie verdaut dann nicht richtig. Und ich habe auch in der Naturheilkunde erst gelernt, dass es einen Kochsalzkreislauf gibt. Hast du das schon mal gehört, Kochsalzkreislauf?
Also vom Salz her schon, über das Bicarbonat und alles, aber
genau.
Meinst du das?
Ja, genau. Mhm. Also wir haben eigentlich das Salz, was wir zu uns nehmen müssen, ein sehr essentieller Stoff übrigens, zu Unrecht ein bisschen panisch behandelt, muss ich sagen.
Unbedingt, da muss man noch 10 Sendungen darüber machen, ja, dass Salz nicht die Pest ist, sondern Salz extrem wertvoll ist.
Ja, auch sogar ein therapeutisches Mittel. Wir nehmen Salz auf und dann geht das ins System und trifft da auf die Abfallprodukte von den Zellen. Ich habe gesagt, eben CO2, Wasser kommt da daher. Und diese Stoffe werden eigentlich vom Magen so wieder wie umgewandelt in Salzsäure, was der Magen braucht für seinen sauren pH-Wert, und in Bicarbonat, also Natron eigentlich, also basische Mischung, die dann wiederum unsere Bauchspeicheldrüse und unsere Gallenflüssigkeit benötigt, um die Enzymaktivität zu gewährleisten. Also wir haben, was den Säure-Basenhaushalt angeht, im Magen zuerst mal eine saure Station, zumindest wenn wir essen, wird da Salzsäure produziert im Idealfall. Und dieses saure Nahrungsbrei gelangt dann in den oberen Dünndarm und wird mit Hilfe von diesen basischen Säften, die da von der Bauchspeicheldrüse und von der Galle kommen, wieder basisch gemacht, damit, also die Voraussetzung ist, dass es basisch ist, um die Enzyme aktivieren zu können, um verdauen zu können. Jetzt, wenn du die Situation hast, dass dein Bindegewebe sauer ist und du aber überlebenswichtig da jetzt gerade die Basen brauchst, dann fehlen sie häufig in dieser Verdauungsstation. Also es fehlt dann der Bauchspeicheldrüse und der Gallenblase, weil das Bindegewebe hat es gerade geklaut, sage ich mal. Und dann merken die Leute, dass sie nicht mehr so gut verdauen. Auch die Salzsäureproduktion ist irgendwann nicht mehr so gut. Sie haben das Gefühl, sie haben einen sauren Magen, aber eigentlich fehlt oder ist die Salzsäureproduktion in einer Dysregulation. Also wir haben eine Hypoazidität, ein zu wenig Magensäure. Und die Leute zu Hause können das einfach testen. Wenn sie am Morgen nüchtern einen Teelöffel Natron in ein Wasserglas geben, schön einrühren und trinken und dann die Uhr stoppen. Und wenn das länger als 3, 4, 5 Minuten geht, also sicher, wenn es länger als 5 Minuten geht, dann gibt es da keine Säure-Basen-Reaktion, dann entsteht kein Rülpser. Also wenn da diese Base, die man da trinkt, auf die Säure treffen würde, würde man ziemlich schnell, würde sich das Gas dann ziemlich schnell zeigen.
Mhm. Okay.
Das merkt man auch bei Leuten, die dann sehr, sehr schnell reagieren.
Und was soll sie jetzt machen, da meine Mutter, wo du jetzt gerade gesagt hast?
Ja, in dieser Situation, wenn sie dann eben, wenn die Säure eigentlich fehlt und auch die Base dann im Bindegewebe verschwindet, dann muss sie irgendwo zugeführt werden. Da sind wir dann
Mineralien
wieder
und so.
Bei der Ernährung, ja, genau. Mhm. Und wir haben halt die mineralstoffreichsten Quellen sind nach wie vor Nüsse, aber auch kaliumreich natürlich das Gemüse. Auch Magnesium, grünes Gemüse, grünes Blattgemüse. Und das muss halt wirklich einen Großteil der Ernährung ausmachen. Das ist wahrscheinlich beim Otto-Normalverbraucher häufig nicht der Fall und auch eher Mangelware.
Ich glaube, nach wie vor den Mineralmangel trifft viel mehr Leute, als wir glauben.
Ja, und vor allem die Elektrolyte.
Ja, ja.
Weil, wenn wir zum Beispiel jetzt Stress haben, dann ist es offenbar so, dass wir über die Niere, über den Urin sogar Basen verlieren. Kalium, Magnesium an erster Stelle, irgendwann dann auch Natrium. Und das gar nicht so direkt merken. Vielleicht merkt man es mal mit Krämpfen oder so. Aber das kann latent über längere Zeit eine Übersäuerung natürlich begünstigen, Stress. Und viele Leute trinken dann vielleicht sogar Alkohol im Stress. Wir haben das im Lockdown gesehen, wie viel mehr Alkohol da gekauft und konsumiert wurde. Der Alkohol hemmt das antidiuretische Hormon. Es ist ein Hormon, was verhindert, dass wir zu viel pinkeln müssen. Und wenn das gehemmt wird, müssen wir mehr pinkeln und damit werden eben auch mehr Elektrolyte ausgeschieden. Also das heißt, Alkohol verschärft dieses Elektrolytungleichgewicht und Stress ebenfalls. Und wenn jetzt noch Medikamente dazukommen und Umwelttoxine wie zum Beispiel Aluminium, die Komplexe binden mit Calcium, dann sehen wir, dass es im Schnitt unser Umfeld im Moment nicht besonders basenfreundlich ist, sage ich mal. Mhm. Und das viel häufiger mal zu einem Mangel an diesen wichtigen Stoffen kommen kann.
Da möchte ich mal das Thema umschwenken und zwar habe ich mal gelernt, dass jede Krankheit eigentlich einen Elektronenmangel darstellt. Und Elektronenmangel ist für mich Säure. Eine Base hat einen Elektronenüberschuss, eine Säure hat einen Elektronenmangel. Das kommt also aus der Physik. Eine Batterie ist voll, wenn sie voll ist mit Elektronen, negativ geladen. Und sobald sie sich ableert, ist da keine Ladung mehr da. Und ein Elektronenmangel ist eine Übersäuerung. Und wenn das ja so ist, wie du sagst, unsere Ernährung ist immer mehr übersäuernd, und das stimmt, was ich sage, dass Krankheit und Säure eigentlich eine Kausalität haben, dann müsste ja eigentlich Tendenz zu Krankheiten extrem beschleunigt werden.
Ja, das ist eben die Geschichte, wenn wir schauen, das Zwischenzellgewebe, dieser sogenannte Pischingraum oder auch Milieu genannt.
Nimm vielleicht noch in der Klammer der Warburg dazu, was er sagt.
Ja, mit der Übersäuerung, genau. Mit dem anaeroben Stoffwechsel sind wir natürlich, wenn wir im Notstrom laufen, produzieren wir natürlich mehr Säure im Verhältnis zur Energie. Also wenn wir im Stress sind, das kommt noch dazu, neben dem wir Elektrolyte über den Urin verlieren, produzieren wir mehr Säure im Zellstoffwechsel. Das ist natürlich ein Milieu, was zum Beispiel für Mitochondrien toxisch oder ja ungünstig ist, weil es ein Milieu ist, was entzündungsfördernd ist oder oxidativen Stress befördert. Mhm. Und dann wird es eigentlich zum Selbstläufer, weil dann die mitochondriale Energiegewinnung nicht mehr so gut ist. Wir produzieren immer wieder im anaeroben Bereich Energie und das hält diese Übersäuerung aufrecht.
Und was jetzt du ganz einfach, wenn ich ja krank bin und dieser Übersäuerungsstatus ja ein Teil von mir darstellt, dann müsste ich doch einfach schauen, dass ich eine basenreiche Ernährung mache.
Ja.
Und dann passt es doch wieder, oder?
Ja, ich sage meinen Studenten immer, die Ernährung ist ein wichtiger Hebel oder ein wichtiger Faktor. Und was aber über dem steht, ist der Stress. Wirklich, einmal mehr, aber es ist dieser Verlust an Elektrolyten und diese Unterdrückung der Verdauungsenzyme. Also im Stress sind wir nicht in der Situation, wo wir genügend Magensaft, genügend Pankreassaft und Gallensaft produzieren und alles, was wir essen, wird nicht gleich effektiv verdaut. Und alles, was nicht verdaut ist, wird eben oder nur teilverdaut ist, fördert diesen Übersäuerungsprozess über das Milieu bis hin zur Leber und zur Zelle. Also eigentlich müsste man in einem entspannten Zustand essen und natürlich dann auch die Elektrolyte zuführen. Ich setze sogar immer häufiger Basenpulver ein tatsächlich. Früher habe ich das nicht so oft gemacht, aber ich sehe, dass es über die Ernährung zum Teil echt schwierig wird, das in einem dringlichen Zeitrahmen zu schaffen. Deshalb setze ich das am Abend, übrigens nicht zu den Mahlzeiten, weil es diese Säure auch puffern kann.
Abends, also ich nehme es jetzt morgens, aber nüchtern, bis zum Mittag ist das okay.
Kann man auch machen. Ich gebe es gerne abends, weil es häufig eine Magnesium-, Kalium-, Calcium-, Zink-Mischung ist, meistens auch mit Silizium. Warum? Magnesium hat auch einen beruhigenden Effekt.
So guter Schlaf.
Thema Stress, genau. Und Magnesium ist auch Kofaktor für die Umwandlung von Serotonin in Melatonin. Das kann vielleicht sogar hilfreich sein, ein bisschen tiefere Schlafphase zu kriegen. Mhm. Und dritter Punkt ist eigentlich die Leber, die ja zwischen 1 bis 3 Uhr diese Basen eigentlich das Gewebe entsäuert und die Basen einarbeitet sozusagen oder ausgleicht. Und wir geben dann der Leber eigentlich diese Substanzen gleich schon vor dem Schlafen. Da kann man vielleicht sogar noch Mariendistel als leberunterstützende Pflanze dazugeben.
Na gut, gute Idee, dann mache ich das inskünftig auch abends, ja.
Ja, mal schauen, wie du reagierst. Also ich habe einfach schon gehört, dass die Schlafqualität auch besser wird und die Leute mit dem Magnesium am Morgen auch ein bisschen besser zur Toilette können. Und wenn die Leute zur Toilette können, übersäuern sie eben auch weniger, weil wenn der Stuhl liegen bleibt, also Verstopfung, dann ist das natürlich Abfall, der unnatürlich lange da liegt und irgendwann passiert es, dass es dass Toxine wieder rückresorbiert werden. Also man sich selber mit Endotoxinen von ihnen vergiftet. Also es ist wichtig, dass man regelmäßig zur Toilette kann und auch dafür ist Magnesium natürlich genial. Macht den Stuhl weicher.
Ich habe mir gerade eine Frage vorbereitet. Du sagst ja, wenn wir über die Knochen gehen, über die Haut gehen und das tut ein bisschen weh, dann ist das der Indiz dafür, dass das Bindegewebe schon eine Übersäuerung hier abgelagert hat. Jetzt gibt es aber viele Leute, die haben doch auch eine sehr salzhaltige Ernährung, was ja eigentlich hier einen entsäuernden Beitrag leisten müsste, aber es in diesem Zusammenhang es nicht tut.
Ja, das ist eben genau die Geschichte. Es ist nicht das böse Salz, es ist der Gegenspieler, der fehlt. Es ist wirklich das Kalium, was fehlt. Mhm. Das ist auch die Geschichte mit dem Bluthochdruck.
Natrium, Kaliumpumpe, überall das Gleiche.
Genau, es ist auch sogar auf Zellebene. Mhm. Genau, also du hast da die Natrium und Kalium, die nötig sind, um diese Zell-Ein- und Austrittsschranke zu bewältigen und
wo kriegen wir Kalium noch her? Also die Banane hat fast nichts.
Ja, Kalium ist echt ein Thema. Wurzelgemüse zum Teil, Blattgemüse, wo wir auch viel Magnesium noch drin haben. Mhm. Was super kaliumreich ist, aber ökologisch so ein bisschen fragwürdig, ist Kokoswasser. Ist sehr, sehr effizient, hat extrem viel Kalium drin. Ist natürlich auch lecker und einfach zu sich zu nehmen. Mhm. Das kann man akut mal machen. Es gibt Leute, die Fastenkuren damit machen, mit Kokoswasser deshalb.
Aber so ein Basenpulver hat ja genügend Kalium dann
drin, oder? Ich mache es dann damit, ja, mit einer gemüsebasierten Ernährung, selbstverständlich mit Nüssen. Nüsse haben auch Kalium. Mhm. Insbesondere die Haselnuss übrigens, scheint da besser zu sein. Und dann eben zu schauen, dass es keine säureüberschüssige Ernährung im Sinn von sehr viel Eiweiß ist säurebildend. Und diese neutralen Lebensmittel, die Kohlenhydrate, die häufig als neutral eingestuft werden, also die Bewertung von Lebensmitteln bezüglich Säure und Base, da gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander. Aber wo man sich einig ist, ist eben Gemüse, ganz klar. Gemüse, Kräuter, Nüsse, sehr stark basisch. Und eben Fleisch und das Übermaß an leeren Kalorien und an neutralen an sich Stoffen wie eben Kohlenhydrate. Das ist das Problem und die Balance.
Jetzt hast du schon wieder ein Fass aufgemacht. Du hast das gesagt, Fleisch ist basisch.
Nein, eben nicht.
Ah, eben.
Mhm. Nein. Fleisch ist säurebildend, also überhaupt Eiweiß, Aminosäuren, sind natürlich überlebenswichtig, aber wenn die, wenn das überwiegt und das eine Ernährung ist, die nur mit oder hauptsächlich Fleisch oder Eiweiß, Kohlenhydrat, was wir im Restaurant sehr häufig antreffen. Also manchmal sitze ich da und denke, wo ist, also es ist wie, das Gemüse ist vergessen worden.
Und das ist so. Steckt im Fleisch drin.
Wurde verfüttert. Und das ist das Problem. Es ist wirklich ein Balanceproblem. Es ist nicht das böse Salz und es ist auch nicht das böse Eiweiß, sondern es ist der Gegenspieler. Und das,
aber das Verhältnis Natrium-Kalium ist im Fleisch viel besser als jetzt zum Beispiel in einem Spargel.
Das ist spannend. Ja, wir haben diese Stickstoff, die stickstoffhaltigen Lebensmittel mit dem Schwefel auch, schwefelhaltige Lebensmittel, die an sich basisch sauer wirken. Ja.
Weil ich habe mal aus der ayurvedischen Sichtweise versucht, man immer Natrium-Kalium ein bisschen auszugleichen, die Balance zu bringen. Also beim Fleisch brauchst du nicht viel Salz, damit es gut schmeckt. Bei einer Kartoffel, wo eigentlich nur kaliumhaltiges, brauchst du sehr viel Salz, um hier einen Ausgleich zu bringen. Mhm. Und wenn man verschaut, das Natrium-Kalium-Verhältnis in der Zelle und was wir essen, müsste das ja eigentlich im gleichen Verhältnis stehen, ungefähr. Und wenn man sieht, eine Banane hat das Verhältnis irgendwie 2000:1, Natrium zu Kalium, und man versucht einfach mit diesem Wissen ayurvedisch etwas zuzuführen, was der Zelle entsprechend ist, was für mich auch logisch wäre, dann würde ich das Fleisch wieder sehr gut darstellen.
Ja. Ich habe letztens einen Vortrag halten dürfen für den Verein Bedarfsorientierte Ernährung. Ist auch noch spannend. Die setzen dieses Thema ganz stark ins Zentrum. Da habe ich gesehen, dass sogar Banane mit Salz, habe ich noch nie probiert, aber ich habe das dabei wirklich.
Ja, auch anders. Ich habe eine Banane genommen und mit Käse überbacken. Und ich sagte, das ist ein Gedicht.
Okay.
Wirklich, das ist ein Gedicht. Und jetzt ist mir auch klar.
Das kannst nur du als B-Typ machen.
Ach so. Aber Käse die und Banane hat ja wieder einen Mangel an
Natriumsalz.
Ja, an Salz. Und jetzt geht das Salz des Käses hier rein. Das gibt eine Balance. Das ist göttlich.
Ja, das ist eben diese, es gibt vielleicht sogar auch, ich meine, wir schneiden hier verschiedene Ebenen an, auch die TCM mit den 5 Elementen. Also dass wir eigentlich die verschiedenen Geschmacksrichtungen kombinieren, oder? Ein bisschen Säure, ein bisschen Bitterkeit, ein bisschen Salz und Süße. All das muss vorhanden sein, um ein befriedigendes Gefühl zu haben nach dem Essen.
Okay.
Ja. Vielleicht ist das noch ein Aspekt. Ja. Spannend, das habe ich noch nie gehört.
Ja, wir reden vielleicht nach der Sendung noch kurz darüber, ob Fleisch wirklich säure ist oder nur sauer und verstoffwechselt ist. Wenn ich nämlich Fleisch messe, den pH-Wert im Fleisch, ist er nicht sauer.
Ja, ich glaube, es geht wirklich um die Verstoffwechselung und die, der Abbau von Eiweiß, der dann eben über die Niere auch ausgeschieden werden muss. Also es gibt diesen Messwert Potential Renal Acid Load, PRAL wird er genannt, und dann wird geschaut, wie ist dieses Potenzial, eben die Niere mit Säuren zu belasten. Und das, da ist Fleisch sicher ein tragenderer Faktor als jetzt Gemüse, denke ich.
Aber wenn ich den pH-Wert messe und das jetzt sage, pH-Wert zeigt mir, wie viele Elektronen drin ist, dann ist ein Fleischlieferant letztendlich auch ein Energielieferant.
Natürlich.
Und das merkst du ja, wenn du spazieren gehst und Hunger hast und eine Karotte isst oder wenn du zum Beispiel ein bisschen Trockenfleisch kauen würdest. Das eine gibt ja wirklich Kraft und das andere gibt ja eigentlich gar nichts, oder?
Ja, es ist energetisch und das sind natürlich auch große Unterschiede. Und dann kommt es darauf an, wer es ist und wann und ob er das verdauen kann und so weiter.
Ja, wieder die Blutgruppe und andere und dann, das überfordert mich dann wieder völlig.
Aber was interessant ist, man kann ja den pH-Wert auch im Urin messen. Das sollte man aber nicht nur einmal machen, sondern mehrmals pro Tag, über mehrere Tage verteilt. Und dann hat man eine Idee, ob das System noch adaptiv ist.
Weil, was ist denn gut?
Genau, gut wäre, wenn es schwankt. Also am Morgen tendenziell sauer, es geht dann in den basischen Bereich und wird wieder sauer gegen den Abend.
Das habe ich mal gelesen, dass das, wenn ich Basen pinkle, dass das eigentlich ein krankhafter Zustand ist.
Das ist gar nicht gut, ja.
Gut, danke. Weißt du, die meisten sagen mir wieder was anderes. Es ist gesund, wenn ich Basen pinkle, aber dann verliere ich ja meine Energie,
die
meine
Elektrolyte. Ja, das ist eben spannend. Also häufig ist es so, dass es gibt dann den Zustand, wo nur noch sauer ausgeschieden wird. Das ist auch nicht gut, aber immerhin scheidest du da noch Säure aus. Und dann im weiter vorgeschrittenen Stadium, was besonders doof ist, wenn du dann die Elektrolyte, eigentlich die Basen, über den Urin vermehrt verlierst. Und dann ist der Urin über den ganzen Tag im basischen Bereich, also unter 7 und beziehungsweise über 7. Und das ist dann problematisch, weil die Niere das nicht zurückhalten kann. Und ich finde es wirklich spannend, dass das auch nach Burnout zum Beispiel, also diese Nebennierenerschöpfung, auch wahrscheinlich die auf die Filterfunktion der Nieren Einfluss haben kann. Medizinisch könnte man das mit der glomerulären Filtrationsrate messen, also die Filterfunktion der Niere, was mit dem Alter eben abnimmt. Also sie filtert immer schlechter und wir verlieren immer mehr auch Elektrolyte über den Urin. Und wenn das der Fall ist, dann ist es eben wirklich schwierig, dieses Gleichgewicht über die Ernährung, nur über die Ernährung wiederherzustellen. Vor allem, wenn man im Stress läuft und Alkohol noch konsumiert. Also dann können Basenmischungen wirklich sogar therapeutisch wichtig sein, zum Beispiel bei Gicht, was auch eine Kristallisation ist, was vor allem im Säuremilieu entsteht. Auch wenn das Blut latent nur einen gewissen Abfall erfährt, dann kristallisiert auch da viel schneller Harnsäure. Also da können wir mit Kaliumcitrat wirklich therapeutisch wirken. Aber auch andere Krankheiten, wir haben über Arthritis gesprochen, auch da ist die Säure als Nährboden, auch bei Krebs, eigentlich perfekt. Und wir sollten das ausgleichen, um eben wieder ein potenziell basisches oder neutrales Milieu für diese Zellen zu schaffen.
Ich schwanke jetzt noch schnell von der Ernährung ab. Ich habe immer wieder ein schönes Beispiel, wenn man fragt, ist Sauerstoff sauer oder basisch? Dann sagen alle, ja, Sauerstoff heißt ja, ist der saure Stoff, ist Sauerstoff. Aber das basiert auf einem Irrtum. Es kommt aus dem 18. Jahrhundert. Man dachte, man hätte den Sauerstoff entdeckt, hatte aber den Wasserstoff. Und 100 Jahre später hat man entdeckt, das ist der Sauerstoff und der ist ja gar nicht sauer, der ist basisch. Mhm. Jetzt konnte man den Namen nicht mehr wechseln.
Ach, spannend.
Und deshalb ist auch in die Atmungstherapie für mich ein unglaublich entscheidender Punkt in der Entsäuerung.
Ja, definitiv. Ist eines der Organe, was wir willentlich steuern können. Oder? Die Lunge, ich meine, unser Verdauungstrakt, den können wir leider nicht willentlich steuern, ist vielleicht auch gut so. Aber die Lunge als inneres Organ und auch als Entgiftungsorgan mit für CO2 abzuatmen, ist natürlich genial. Und Pranayama aus dem Ayurvedischen, aber auch hier, also Atemtechniken, bringt einem ja auch in den parasympathischen Stoffwechsel. Genau, ja. Und das ist, denke ich, die Krux. Deshalb sage ich, die Ernährung ist wichtig, aber darüber steht eigentlich der Stressstoffwechsel.
Ja, wenn man mal hochrechnet, 6 Liter Luft, das wir atmen, sagen wir mal pro Minute, hochgerechnet, gibt 7200 Liter in 24 Stunden. Und wie ich diese 7200 Liter atme, ob ich die jetzt wirklich entsäuernd verstoffwechsel oder sogar noch übersäuernd, gibt ja auch Leute, die eine sehr oberflächliche Atmung haben und bis zu 20 Mal atmen pro Minute statt jetzt 3 bis 6 Mal, oder? Das ist natürlich schon ein sehr entscheidender Punkt, wo ich finde.
Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass zum Beispiel in einem sauren Milieu zum Beispiel die Verbreitung von Viren viel einfacher ist. Also das heißt, wenn wir Stress produzieren für den Menschen und eine ungünstige Ernährung haben und somit ein saures Milieu schaffen, dann hat sich die Verbreitung eines Virus sehr, sehr einfach.
Elektronenmangel, sag ja wieder, wir sind wieder im Mangel und in einem Defizit entsteht jede Krankheit.
Und wenn wir jetzt schauen, wenn der Mensch in der Angst läuft und eben nicht tief atmet und bei der Atmung sogar durch gewisse Maßnahmen behindert wird, dann ist das fraglich, ob das längerfristig wirklich eine gute Strategie ist.
Stimmt, du hast jetzt noch die Maske im Kopf gehabt. Würde eigentlich auch ein bisschen dazu führen, dass wir sehr oberflächlich atmen?
Ja, ja, oder zumindest nicht die Menge oder die viel Säure wieder rückatmen, oder? Ja. Und der pH-Wert als Dreh- und Angelpunkt im Gewebe für alle möglichen Krankheiten, viral, bakteriell, Entzündungen, Krebsgeschehen, das ist wirklich der gemeinsame Nenner und deshalb darf es schon eine Wichtigkeit haben, aber es ist halt so ein bisschen eine Blackbox, weil man kann das Zwischenzellgewebe nur ganz schwierig messen. Aber man kann indirekt zum Beispiel über Atemmessmethoden schauen, wie gut man im aeroben oder anaeroben Stoffwechsel läuft und dann eine Idee kriegen, okay, und eben über Urin-pH-Wertmessungen und so weiter und eben solche Tests nennen oder auch anamnestisch herauskriegen oder ein Gefühl dafür entwickeln, ist da eine Übersäuerung da. Und mit basischen Mineralien zu therapieren, ist, denke ich, eigentlich nie verkehrt.
Also, ich denke, es ist eine Gesundheitsprävention ohnesgleichen, oder?
Ja, definitiv. Und da hätten wir viele Fliegen mit einer Klappe, eigentlich.
Ja, und Stichwort Kalium, einfach nochmals ins Bewusstsein vermitteln.
Und Magnesium, ja, das sind schon die beiden, ich würde sagen, gehören zu den Hauptmangel-Elementen. Vor allem ist Magnesium halt spannend, weil es auch so viele Enzyme sind magnesiumabhängig, also nicht nur in den Mitochondrien, auch für die Herstellung von Melatonin, Schlafqualität, was ja auch, wenn wir schlecht schlafen, entsäuern wir auch über die Nacht nicht effektiv. Also Nachtschichtarbeit, Nachtsarbeiten führt gezwungenermaßen zu einer Dysbalance im Gewebe. Man sieht ja, dass da auch viele chronische Krankheiten dann mit der Zeit entstehen.
Das war ein cooler Dialog heute, mir zwei. He? Hat mir mega gefallen. Ganz herzlichen Dank, liebe Laura.
Ja, danke dir.
Das war Laura Koch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einfach die Fachfrau im Bereich Ernährung. Ich staune immer wieder und bin stolz darüber, dass Sie uns beehrt und wir Ihnen solche Sendungen schenken dürfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.